19 Seiten, nicht geschrieben von einem Politiker, nicht von einem Wissenschaftler, nicht von einem Schriftsteller, sondern mutmaßlich von einem 16-Jährigen.
Ein Dokument, das nach den bisherigen Berichten kurz vor einer schweren Gewalttat im Internet veröffentlicht worden sein soll. Ein Text voller Hass, voller Feindbilder und voller Gewaltfantasien.
Wenige Zeit später werden an einem Gymnasium in Schongau zwei 13-jährige Schülerinnen schwer verletzt. Zunächst ist von einem mutmaßlichen Amoklauf die Rede.
Doch nur wenige Tage später nimmt der Fall eine neue Wendung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Robe, der Justiz-Podcast. Ich bin Viktoria und ich bin Rechtspflegerin.
Und mein Name ist Sascha, ich bin Richter am Landgericht. Heute sprechen wir über einen Fall, in dem nicht mehr allein die Staatsanwaltschaft vor Ort ermittelt. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus übernimmt das Verfahren. Sie sieht Anhaltspunkte für eine extremistische Tatmotivation.
Plötzlich geht es nicht mehr nur um die Frage, was an diesem Tag in Schongau passiert ist, sondern auch darum, warum es passiert sein könnte. Und genau hier rückt dieses mutmaßliche Manifest in den Fokus der Ermittlungen.
Aber warum eigentlich? Warum beschäftigen sich Ermittler so intensiv mit einem Text, den ein mutmaßlicher Täter vor einer Tat geschrieben haben soll? Was kann ein solches Dokument überhaupt beweisen? Und warum kann es für ein Strafverfahren von zentraler Bedeutung sein?
Genau darüber sprechen wir heute.
Und wir schauen uns an, warum dieser Fall längst nicht mehr nur Fragen zu einem mutmaßlichen Amoklauf aufwirft, sondern auch zu Extremismus, Radikalisierung und der Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Bevor wir uns mit dem mutmaßlichen Manifest und der Frage nach einem möglichen extremistischen Motiv beschäftigen, schauen wir zunächst darauf, was in Schongau überhaupt passiert sein soll. Am 8. Juli 2026 gegen 12.50 Uhr kommt es am Welfen-Gymnasium in Schongau zu einer schweren Gewalttat. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein 16-jähriger ehemaliger Schüler zunächst einen Schuss aus einer Pistole, die er sich aus dem Darknet beschafft haben soll, abgegeben haben. Getroffen wurde dadurch offenbar niemand. Anschließend soll er zwei 13-jährige Schülerinnen mit einem Messer angegriffen und durch mehrere Stiche im Oberkörper schwer verletzt haben. Beide Mädchen werden in Krankenhäuser gebracht. Sie überleben den Angriff und befinden sich nach den bislang veröffentlichten Angaben nicht mehr in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wird noch in der Nähe der Schule überwältigt und anschließend von der Polizei festgenommen. Einen Tag später erlässt das Amtsgericht München Haftbefehl. Gegen den Jugendlichen wird wegen zweier Fälle des versuchten Mordes jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Zunächst wird die Tat in der Öffentlichkeit vor allem als mutmaßlicher Amoklauf bezeichnet. Kurz darauf wird allerdings bekannt, dass im Internet ein 19-seitiger englischsprachiger Text aufgetaucht ist, der von dem Tatverdächtigen stammen soll. Medien bezeichnen dieses Dokument als Manifest. Dieses soll auch der deutschen Presseagentur, dem DPA, vorliegen. Darin soll sich der Verfasser unter anderem massiv abwertend über Frauen, Muslime, homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen geäußert und frühere Attentäter verherrlicht haben. Beleidigt werden darin zudem Menschen aus dem persönlichen Umfeld, darunter Mitschüler und Lehrkräfte. Außerdem soll er weitere Gewalttaten angekündigt oder zumindest beschrieben haben. Das Dokument gibt einen Einblick in eine verstörende Gedanken- und Gefühlswelt voller Gewalt- und Vernichtungsfantasien, teilte die Leiterin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern in München mit. Der Autor des Textes gehe von einer verjudeten Gesellschaft aus, die von einer von Zionisten besetzten Regierung kontrolliert werde, hieß es weiter. In dem 19-seitigen Schriftstück fänden sich zahlreiche antisemitische Begriffe und Motive. Der englischsprachige Text nutze Schmähwörter und Slang. Politische Parteien würden als von Juden finanziert abgelehnt. Der Urheber habe bei seiner Gewalttat die Schafe schlachten wollen, die dabei hülfen, die genannten angeblichen Strukturen aufrechtzuerhalten, nämlich Lehrerinnen und Lehrer. Der Verfasser bezeichne sich als Person, die insbesondere die abrahamitischen Religionen hasse, so die Informationsstelle. Darüber hinaus stünden in dem Dokument etwa Gewaltfantasien bezüglich Frauen, sexualisierte Foltervorstellungen und Verachtung gegenüber dem Landleben. Ob der Jugendliche dieses Dokument tatsächlich verfasst hat und welche Bedeutung es für die Tat hatte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Fest steht aber, am 14. Juli hat die Generalstaatsanwaltschaft München das Verfahren übernommen. Zuständig ist dort die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Nach Angaben der Behörde bestehen Anhaltspunkte für eine extremistische Tatmotivation. Damit steht inzwischen nicht mehr nur die Frage im Raum, was an diesem Tag in Schongau passiert ist. Es geht auch darum, ob die Tat tatsächlich als Amoktat einzuordnen ist oder ob hinter ihr eine extremistische Ideologie gestanden haben könnte. Ja, Sascha, seit Tagen wird überall über dieses mutmaßliche Manifest gesprochen. Aber was ist ein Manifest überhaupt?
Ja, ein Manifest ist zunächst einmal ein Schriftstück, in dem jemand seine Gedanken, Überzeugungen oder Ziele festhält. Häufig geht es dabei um politische oder ideologische Vorstellungen, manchmal aber auch um ganz persönliche Beweggründe oder ja, Rechtfertigung für das eigene Handeln. Gerade nach schweren Gewalttaten spricht man häufig von einem Manifest, wenn der mutmaßliche Täter vor der Tat einen längeren Text verfasst hat, in dem er seine Sicht auf die Welt beschreibt oder eben erklärt, warum er handeln will. Ob ein solches Dokument später tatsächlich als Manifest bezeichnet werden kann oder einfach nur ein persönlicher Text ist, spielt juristisch übrigens gar keine entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist die Frage, welche Erkenntnisse sich daraus gewinnen lassen.
Jetzt stellen wir uns einmal vor, dieses Dokument würde morgen in einer Ermittlungsakte liegen und später vielleicht sogar auf einem Richtertisch landen. Worauf würdest du als erstes achten? Wie liest ein Richter so ein Dokument?
Tatsächlich würde ich das Dokument wahrscheinlich ganz anders lesen als jemand, der einen Zeitungsartikel darüber liest. Zunächst einmal würde ich natürlich versuchen zu verstehen, wie der Verfasser offenbar gedacht hat und welches Weltbild sich aus dem Text ergibt. Gerade wenn, wie hier, der Verdacht einer extremistischen Tatmotivation im Raum steht, ist das eine ganz zentrale Frage. Welche politischen oder ideologischen Überzeugungen vertritt der Verfasser? Welche Feindbilder beschreibt er? Wie rechtfertigt er sein eigenes Handeln? All das kann helfen, seine Motivation besser zu verstehen. Aber genau dort endet nicht die Analyse. Für Ermittler und später möglicherweise auch für ein Gericht stellt sich sofort die nächste Frage. Welche strafrechtlichen Rückschlüsse lassen dieses Dokument zu? Denn ein Manifest ist nicht nur ein Text, es kann ein Beweismittel sein. Das klingt zunächst etwas trocken, ist aber unglaublich wichtig. Im Strafverfahren geht es nicht darum, möglichst viele schockierende Zitate zusammenzutragen. Die Aufgabe der Ermittler ist vielmehr herauszufinden, ob sich aus einem solchen Dokument Erkenntnisse gewinnen lassen, die dabei helfen, die Tat aufzuklären. Deshalb wird praktisch jede Zeile darauf untersucht, welche Rückschlüsse sie zulässt. Nicht, weil automatisch alles wahr ist, was dort steht, ganz im Gegenteil. Auch in einem Manifest kann übertrieben, gelogen oder bewusst inszeniert werden. Aber selbst dann kann der Text Hinweise liefern, die anschließend überprüft werden. Ein gutes Bild ist vielleicht dieses. Für Ermittler ist ein Manifest ja wie eine Landkarte. Nicht jeder eingezeichnete Weg führt tatsächlich ans Ziel, aber jeder Weg ist eine Spur, der man nachgehen muss.
Das heißt also, die Ermittler versuchen einerseits zu verstehen, wie der Verfasser gedacht hat und welche Motive oder Überzeugungen ihn möglicherweise geleitet haben. Gleichzeitig prüfen sie aber, ob sich aus dem Text ganz konkrete Anhaltspunkte für die Tat ergeben. Und wenn wir einmal ein paar Tage zurückgehen, unmittelbar nach der Tat war in den Nachrichten eigentlich fast überall von einem Amoklauf die Rede. Ich glaube, die meisten von uns hätten diesen Begriff wahrscheinlich auch ganz selbstverständlich verwendet. Aber je länger die Ermittlungen dauerten, desto häufiger war plötzlich von einer möglichen extremistischen Tatmotivation die Rede. Bevor wir darauf gleich eingehen, lass uns vielleicht erst einmal klären, was unter einem Amoklauf überhaupt verstanden wird. Denn das ist ja gar nicht so eindeutig, wie viele denken.
Ich glaube auch, dass viele Menschen den Begriff Amoklauf zunächst einmal ganz intuitiv verwenden. Wenn jemand plötzlich und scheinbar wahllos an einer Schule oder an einem anderen öffentlichen Ort mehrere Menschen angreift, ist das häufig das Erste, woran die Leute denken. Also ein Amoklauf. Und das ist auch verständlich. Juristisch muss man allerdings etwas genauer hinschauen, denn Amoklauf ist kein Straftatbestand. Im Strafgesetzbuch gibt es keinen Paragraph Amok. Niemand wird später wegen eines Amoklaufs angeklagt oder verurteilt. Der Begriff stammt vielmehr aus der Kriminologie und der Psychiatrie. Dort beschreibt er eine bestimmte Form schwerer Gewalttaten, häufig mit mehreren Opfern, die oftmals aus einer persönlichen Krise oder einer als ausweglos empfundenen Situation heraus begangen werden. Typischerweise richtet sich die Tat gegen Personen, die mit dem eigentlichen Konflikt häufig gar nichts zu tun haben.
Das heißt also, Amoklauf beschreibt zunächst einmal eher das Erscheinungsbild einer Tat als ihre strafrechtliche Einordnung?
Ganz genau. Wenn ich als Richter über einen solchen Fall verhandle, interessiert mich zunächst nicht, ob die Medien von einem Amoklauf gesprochen haben. Ich muss prüfen, welche konkreten Straftatbestände erfüllt sind. Liegt ein versuchter Mord vor? Gefährliche Körperverletzung? Welche Mordmerkmale kommen in Betracht? Der Begriff Amoklauf beantwortet diese Fragen nicht. Und noch etwas ist wichtig: Er sagt zunächst auch nichts darüber aus, warum jemand gehandelt hat.
Das finde ich spannend, denn ich glaube, viele verbinden mit einem Amoklauf automatisch die Vorstellung, dass der Täter ausrastet oder völlig unkontrolliert handelt.
Und genau das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Ein Amoklauf ist keineswegs zwangsläufig eine spontane Kurzschlusshandlung. Viele dieser Taten werden über Wochen oder sogar Monate vorbereitet. Waffen werden beschafft, Tatorte ausgewählt und Abläufe ganz konkret geplant. Dass eine Tat lange vorbereitet wurde, schließt also die Einordnung als Amoklauf nicht aus. Deshalb schauen Ermittler auch sehr genau hin. Sie fragen sich nicht nur, wie die Tat abgelaufen ist, sondern vor allem, warum sie begangen wurde. Genau an dieser Stelle kommt die mögliche ideologische Motivation ins Spiel. Denn wenn sich Hinweise darauf ergeben, dass der Täter nicht nur aus persönlichen Motiven gehandelt hat, sondern beispielsweise von einer extremistischen Ideologie geleitet wurde, stellt sich plötzlich eine ganz andere Ermittlungsfrage.
Und genau das scheint in diesem Verfahren passiert zu sein. Zunächst war fast überall von einem Amoklauf die Rede. Im Laufe der Ermittlungen tauchten dann aber, wie gesagt, Hinweise auf, die die Ermittler dazu veranlasst haben, auch eine mögliche extremistische Tatmotivation zu prüfen. Und damit kommen wir zu der Frage, warum schließlich die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, die ZET, bei der Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen hat.
Die Übernahme durch die ZET bedeutet zunächst einmal nur, dass die Ermittler Anhaltspunkte sehen, die sie in Richtung einer möglichen extremistischen Tatmotivation prüfen wollen. Mehr sagt diese Entscheidung zunächst nicht aus. Man muss sich die ZET ein bisschen wie eine Spezialeinheit innerhalb der Staatsanwaltschaft vorstellen. Dort arbeiten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sich auf Verfahren mit extremistischem oder terroristischem Hintergrund spezialisiert haben. Sie beschäftigen sich tagtäglich mit genau solchen Fragestellungen und arbeiten eng mit den entsprechenden Polizeidienststellen und Sicherheitsbehörden zusammen. Wenn sich im Laufe eines Ermittlungsverfahrens Hinweise ergeben, dass eine Tat möglicherweise ideologisch motiviert gewesen sein könnte, dann kann die ZET die Ermittlungen übernehmen. Das ist also keine Vorverurteilung und auch keine Festlegung auf ein bestimmtes Ergebnis. Ganz im Gegenteil. Die Übernahme dient gerade dazu, diese Fragen besonders sorgfältig aufzuklären.
Die Generalstaatsanwaltschaft hat ja ganz bewusst von Anhaltspunkten für eine extremistische Tatmotivation gesprochen. Dieser Begriff klingt erst einmal ziemlich vorsichtig. Was versteht man denn darunter?
Ja, genau dieses Wort ist entscheidend. Ein Anhaltspunkt ist noch kein Beweis. Es bedeutet lediglich, es gibt Tatsachen, die eine bestimmte Ermittlungsrichtung rechtfertigen. Stellen wir uns einmal vor, bei einer Wohnungsdurchsuchung finden die Polizeibeamten ein Schreiben, in dem bestimmte Bevölkerungsgruppen massiv abgewertet werden. Oder es finden sich Hinweise auf die Verherrlichung früherer Attentäter oder auf Kontakte in extremistische Online-Communities. Dann wäre es aus meiner Sicht sogar ein Ermittlungsfehler, diesen Spuren nicht nachzugehen. Denn Strafverfahren funktionieren ergebnisoffen. Die Ermittler dürfen sich weder zu früh festlegen, noch offensichtliche Hinweise ignorieren. Sie müssen beides tun, belastende und entlastende Umstände gleichermaßen aufklären.
Und genau deshalb wird im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Manifest gerade auch über Begriffe wie Inselideologie oder Akzelerationismus gesprochen. Das sind Begriffe, die viele wahrscheinlich schon einmal gehört haben, aber kaum jemand so richtig einordnen kann.
Das stimmt. Mit der sogenannten Inselideologie verbinden Sicherheitsbehörden eine lose Online-Szene, in der manche Männer Frauen die Schuld für ihre eigene Lebenssituation geben und daraus teilweise massiven Frauenhass entwickeln. Aber wichtig ist, nicht jeder, der sich selbst als Insel bezeichnet oder frauenfeindliche Ansichten äußert, ist automatisch extremistisch oder gewaltbereit. Für Ermittler ist deshalb entscheidend, ob sich aus diesem Gesamtbild Anhaltspunkte für eine tatsächliche Radikalisierung ergeben. Beim Akzelerationismus geht es wiederum um eine andere Ideologie. Dahinter steckt vereinfacht gesagt die Vorstellung, durch möglichst schwere Gewalttaten oder andere destabilisierende Handlungen ja, gesellschaftliches Chaos zu erzeugen, um bestehende staatliche und gesellschaftliche Strukturen zum Zusammenbruch zu bringen oder einen grundlegenden Umbruch herbeizuführen. Gerade im Bereich des gewaltorientierten Rechtsextremismus spielt diese Ideologie in einzelnen Netzwerken eine Rolle und wird deshalb von den Sicherheitsbehörden sehr genau beobachtet. Wenn Ermittler auf solche Begriffe oder entsprechende Gedankengänge stoßen, heißt das noch lange nicht, dass diese Ideologie den Beschuldigten tatsächlich geprägt hat. Aber es erklärt, warum sie sich mit solchen Inhalten intensiv beschäftigen.
In den Medien war außerdem zu lesen, dass sich das mutmaßliche Manifest auf frühere Attentäter beziehen soll. Genannt werden dabei unter anderem Christchurch und Sandy Hook. Vielleicht ordnen wir das einmal ganz kurz ein. Christchurch ist eine Stadt in Neuseeland. Dort erschoss ein rechtsextremistischer Attentäter im März 2019 bei einem Angriff auf zwei Moscheen 51 Menschen und verletzte zahlreiche weitere. Die Tat wurde damals sogar live im Internet übertragen und weltweit verbreitet. Und Sandy Hook ist der Name einer Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut. Dort erschoss ein 20-jähriger Täter im Dezember 2012 insgesamt 26 Menschen, darunter 20 Grundschulkinder im Alter von 6 und 7 Jahren sowie 6 Erwachsene. Bis heute gilt der Anschlag als einer der schwersten Schulamokläufe in der Geschichte der USA. Wenn Ermittler nun sehen, dass sich ein Tatverdächtiger möglicherweise auf genau solche Taten oder Täter bezieht, warum schauen sie sich solche Verweise so genau an?
Weil solche Bezüge Rückschlüsse auf Motivation und Radikalisierung zulassen können. Die Ermittler fragen sich dann zum Beispiel, handelt es sich um eine beiläufige Erwähnung oder werden diese Täter bewusst als Vorbilder dargestellt? Werden ihre Taten verherrlicht? Werden ähnliche Ziele oder ähnliche Feindbilder übernommen? Gerade in bestimmten extremistischen Online-Subkulturen beobachten Sicherheitsbehörden seit Jahren, dass frühere Attentäter glorifiziert werden. Deshalb schauen Ermittler sehr genau hin, ob solche Bezüge lediglich erwähnt werden oder ob sie Teil einer ideologischen Entwicklung gewesen sein könnten. Aber auch hier gilt, ein einzelner Satz beweist noch gar nichts. Entscheidend ist immer das Gesamtbild. Erst wenn das Manifest, digitale Spuren, Chatverläufe, Suchanfragen, Zeugenaussagen und auch sonstige übrige Beweismittel zusammen betrachtet werden, lässt sich beurteilen, welche Bedeutung solche Hinweise tatsächlich haben.
Das heißt also, die Übernahme durch die ZET beantwortet noch keine Fragen. Sie zeigt vielmehr, welche Fragen sich die Ermittler jetzt stellen. Und genau diese Fragen versuchen sie in den nächsten Monaten zu beantworten. Jetzt haben wir ja sehr viel über das mutmaßliche Manifest gesprochen, aber so ein Dokument ist ja vermutlich nur ein Baustein von vielen. Wenn Ermittler den Verdacht haben, dass sich jemand möglicherweise im Internet radikalisiert hat, wie gehen sie dann eigentlich vor? Wie versuchen sie herauszufinden, welchen Weg diese Person genommen hat?
Zunächst sichern sie alles, was überhaupt gesichert werden kann. Je nach den Erkenntnissen des Einzelfalls können dabei Messenger-Dienste, Internetforen, soziale Netzwerke, sogar Gaming-Plattformen oder auch sonstige Kommunikationswege eine Rolle spielen. Welche Daten tatsächlich ausgewertet werden, hängt aber immer davon ab, welche Geräte sichergestellt wurden und welche konkreten Ermittlungsansätze bestehen. Dabei geht es zunächst gar nicht darum, möglichst viele belastende Informationen zu finden. Die Ermittler versuchen vielmehr, ein möglichst vollständiges Bild zu gewinnen. Sie wollen nachvollziehen, mit welchen Inhalten sich der Beschuldigte beschäftigt hat, mit wem er in Kontakt stand und ob sich daraus Rückschlüsse auf die Tat ergeben.
Das heißt, Sie schauen sich nicht nur den Browserverlauf an?
Genau, der Browserverlauf ist nur ein kleiner Baustein. Daneben werden, soweit das rechtlich zulässig und auch technisch möglich ist, beispielsweise Messenger-Nachrichten ausgewertet, also etwa Chats über Telegram oder Discord. Es wird geprüft, in welchen Gruppen der Beschuldigte aktiv war, welche Videos er angesehen hat, welche Dateien auf seinen Geräten gespeichert sind, welche Suchbegriffe verwendet wurden und ob es Kontakte zu Personen gibt, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten. Auch Gaming-Plattformen können eine Rolle spielen. Nicht, weil Computerspiele Menschen zu Straftätern machen würden. Dafür gibt es keine belastbaren wissenschaftlichen Belege. Sondern weil manche Plattformen heute längst auch Kommunikationsplattformen sind. Viele Menschen chatten dort, tauschen Dateien aus oder verabreden sich in Gruppen. Für Ermittler ist deshalb nicht das Spiel interessant, sondern die Kommunikation.
Das klingt nach einer riesigen Menge an Daten, die da durchforstet werden müssen.
Das ist es auch. Deshalb arbeiten in solchen Verfahren häufig IT-Forensiker mit den Ermittlern zusammen. Sie sichern Smartphones, Computer, Tablets, externe Festplatten oder Cloud-Speicher und versuchen, die Daten möglichst vollständig auszuwerten. Dabei geht es übrigens nicht nur um belastende Erkenntnisse. Es werden genauso entlastende Umstände gesucht. Vielleicht zeigt sich am Ende, dass bestimmte Medienberichte nicht zutreffen oder vermeintlich belastende Chatverläufe ganz anders einzuordnen sind, möglicherweise auch in rechtlicher Hinsicht. Genau deshalb muss die Auswertung möglichst objektiv erfolgen.
Und wahrscheinlich erklärt das auch, warum solche Ermittlungen Monate andauern können.
Ganz genau. Viele erwarten schon nach wenigen Tagen Antworten. Tatsächlich beginnt die eigentliche Arbeit aber erst oft nach der Festnahme. Das hatten wir auch in dem Fall Stade in unserer Podcast-Folge bereits erwähnt. Tausende Dateien, Chatverläufe und digitale Spuren müssen gesichert, ausgewertet und rechtlich eingeordnet werden. Gerade wenn es um die Frage einer möglichen Radikalisierung geht, entsteht das Gesamtbild nicht aus einer einzigen Nachricht oder einem einzelnen Suchbegriff. Es entsteht erst aus der Gesamtschau aller Beweise.
Jetzt kommen wir zu einer Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Warum konnte die Tat nicht verhindert werden? Denn inzwischen ist bekannt geworden, dass der Tatverdächtige den Ermittlungsbehörden offenbar nicht völlig unbekannt war. Es soll bereits im vergangenen Jahr Ermittlungen wegen Bedrohungen und wegen der Verherrlichung von Amoktaten gegeben haben. Da fragen sich viele natürlich, warum hat man damals nicht einfach eingegriffen?
Ja, diese Frage ist absolut nachvollziehbar und sie wird nach fast jeder schweren Gewalttat gestellt. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir das Wissen von heute nicht auf die Situation von damals übertragen. Heute kennen wir den weiteren Verlauf. Die Ermittler im vergangenen Jahr kannten ihn nicht. Sie mussten ihre Entscheidung ausschließlich auf Grundlage der Informationen treffen, die ihnen damals vorlagen. Unser Rechtsstaat funktioniert bewusst nicht nach dem Prinzip, diese Person könnte irgendwann mal gefährlich werden, also sperren wir ihn vorsorglich ein. Freiheitsentziehungen zum Beispiel gehören zu den schwersten Eingriffen, die der Staat überhaupt vornehmen kann. Deshalb knüpft das Gesetz sie an strenge Voraussetzungen, also die Untersuchungshaft. Es braucht einen dringenden Tatverdacht wegen einer Straftat. Und selbst dann reicht das allein noch nicht aus. Für einen Haftbefehl muss zusätzlich ein gesetzlicher Haftgrund vorliegen, etwa Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr oder in besonders schweren Fällen auch die Wiederholungsgefahr, soweit das Gesetz sie vorsieht. Und die Untersuchungshaft muss schließlich verhältnismäßig sein.
Genau, das haben wir auch schon einmal in unserer Podcast-Folge über Stade erklärt.
Genau. Und allein ein auffälliges Verhalten, verstörende Äußerungen oder extreme Ansichten reichen dafür grundsätzlich nicht aus.
Das fällt vielen wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, gerade wenn im Nachhinein bekannt wird, dass es schon vorher Warnsignale gegeben haben soll.
Das verstehe ich auch. Aber genau darin zeigt sich die Stärke und zugleich die Schwierigkeit eines Rechtsstaats. Der Staat darf Menschen nicht deshalb einsperren, weil sie möglicherweise irgendwann einmal eine schwere Straftat begehen könnten. Er muss sich an Recht und Gesetz halten. Und das gilt gerade auch in Fällen, in denen sich später herausstellt, dass die Gefahr tatsächlich bestanden hat. Im Nachhinein wirkt vieles offensichtlich. Juristen sprechen hier vom sogenannten Rückschaufehler. Kennt man das tragische Ende einer Entwicklung, erscheint es oft so, als hätte man alles schon vorher erkennen müssen. Tatsächlich ist die Lage im Zeitpunkt der Entscheidung aber häufig deutlich unübersichtlicher.
Das heißt aber nicht, dass frühere Ermittlungen bedeutungslos sind.
Ganz im Gegenteil. Frühere Ermittlungen können für das aktuelle Verfahren sehr wichtig sein. Sie können helfen, nachzuvollziehen, wann bestimmte Entwicklungen begonnen haben, welche Äußerungen gefallen sind oder wie sich eine Person möglicherweise verändert hat. Die Frage, ob damals weitergehende Maßnahmen rechtlich möglich gewesen wären, lässt sich dagegen nicht seriös beantworten, ohne die damalige Ermittlungsakte vollständig zu kennen. Deshalb sollte man mit vorschnellen Vorwürfen sehr zurückhaltend sein.
Ja, das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Ich hätte aber eine ganz andere Frage. Welche Möglichkeiten haben Behörden überhaupt, wenn sie den Eindruck gewinnen, dass sich ein Jugendlicher möglicherweise radikalisiert oder sich in eine gefährliche Richtung entwickelt?
Das hängt entscheidend davon ab, wie konkret die Gefahr ist und welche Erkenntnisse den Behörden tatsächlich vorliegen. Am Anfang stehen häufig gar keine einschneidenden Maßnahmen, sondern Gespräche. Die Polizei kann sogenannte Gefährderansprachen führen, also das direkte Gespräch mit der betroffenen Person suchen. Bei Jugendlichen werden regelmäßig auch die Eltern einbezogen. Ebenso kann, je nach Sachlage, die Schule eine wichtige Rolle spielen. Wenn Anhaltspunkte bestehen, dass ein junger Mensch erhebliche persönliche oder psychische Probleme hat oder sich in einer Krise befindet, kommen außerdem Jugendämter oder andere Jugendhilfeträger ins Spiel. Deren Aufgabe ist gerade nicht die Strafverfolgung, sondern Unterstützung. Das können Beratungsgespräche sein, sozialpädagogische Hilfen, die Vermittlung psychologischer oder psychiatrischer Unterstützung oder andere Maßnahmen, die auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnitten sind. Gerade bei Jugendlichen arbeiten deshalb häufig mehrere Stellen zusammen: Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt, Schule und, wenn erforderlich, auch Kinder- und Jugendpsychiatrie oder andere Fachstellen. Jeder hat dabei eine andere Aufgabe und andere gesetzliche Befugnisse.
Das klingt ja eigentlich nach einem ziemlich engmaschigen System.
Das soll es auch sein. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass eine Behörde einfach entscheidet, ja, dieser Jugendliche könnte irgendwann gefährlich werden, also greifen wir jetzt durch. Jede Maßnahme braucht eine gesetzliche Grundlage. Und je stärker sie in Grundrechte eingreift, desto höher sind die rechtlichen Hürden. Deshalb gibt es auch nicht die eine Maßnahme, mit der sich jede schwere Gewalttat verhindern ließe. Häufig geht es vielmehr darum, viele einzelne Hinweise richtig einzuordnen und die zuständigen Stellen miteinander zu vernetzen.
Und genau deshalb wäre es wahrscheinlich unseriös, jetzt zu sagen, was im Fall Schongau früher möglich gewesen wäre.
Ganz genau, das sind jetzt so abstrakte Erwägungen. Wir müssen dafür einfach auch die Ermittlungsakte kennen. Wir müssten wissen, welche Informationen den Behörden tatsächlich vorlagen, wie belastbar diese Erkenntnisse waren, welche Behörden eingebunden waren und welche rechtlichen Voraussetzungen damals erfüllt waren. Und all das wissen wir heute nicht. Deshalb können und sollten wir darüber auch nicht spekulieren. Was wir aber sagen können ist, unser Rechtsstaat kennt durchaus Instrumente, um auf konkrete Gefahren zu reagieren. Er darf dabei aber nie vergessen, dass auch derjenige, gegen den sich solche Maßnahmen richten, Grundrechte hat. Die richtige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden, gehört meiner Meinung nach zu den schwierigsten Aufgaben des Rechtsstaats überhaupt.
Sascha, wenn man sich den Fall heute anschaut, merkt man eigentlich, wie viele Fragen da noch offen sind. War das mutmaßliche Manifest tatsächlich handlungsleitend? Welche Rolle spielte eine mögliche Ideologie? Wie verlief eine mögliche Radikalisierung? Hätte die Tat verhindert werden können? Und was genau ist in den Monaten vor dem 8. Juli 2026 passiert? All das wissen wir heute noch nicht.
Das stimmt. Und gerade deshalb ist es wichtig, den Ermittlungen nicht vorzugreifen. Ein Strafverfahren lebt davon, dass nicht vorschnell Schlussfolgerungen gezogen werden. Jeder Hinweis muss überprüft werden, belastende genauso wie entlastende Umstände. Erst wenn alle Beweise zusammengeführt sind, lässt sich beurteilen, was tatsächlich geschehen ist und welche strafrechtlichen Konsequenzen daraus folgen.
Was wir aber hoffentlich zeigen konnten, ist, warum Ermittlungen nach einer solchen Tat so viel Zeit brauchen, warum ein Manifest weit mehr sein kann als nur ein Text, warum Ermittler digitale Spuren sichern, warum Spezialstaatsanwälte übernehmen, warum der Rechtsstaat niemanden vorsorglich einsperren darf und gleichzeitig versucht, Gefahren so früh wie möglich zu erkennen. All das passiert nicht nebenbei, es ist Teil eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens.
Und genau deshalb werden wir den Fall natürlich weiterverfolgen. Wenn die Ermittlungen neue Erkenntnisse ergeben oder später Anklage erhoben wird, werden wir euch wieder mitnehmen und gemeinsam einordnen, was die neuen Entwicklungen rechtlich bedeuten.
Und jetzt interessiert uns eure Meinung. Welche Frage beschäftigt euch im Fall Schongau im Moment am meisten? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare oder auf Instagram unter Hinter der Robe. Vielleicht greifen wir sie in einer späteren Folge auf, wenn die Ermittlungen weiter fortgeschritten sind.
Ja, und vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim nächsten Fall, beim nächsten Blick hinter die Robe.